platscht. Und dann fängt es an zu zwiebeln und irgendwann bildet sich ein roter, handabdruckförmiger, roter Fleck auf der Wange. Wenn Jesus erzählt, wenn Jesus predigt, entstehen sofort Bilder im Kopf bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Jesus ist gerade vom Berg heruntergekommen, runtergelaufen und steht auf einer Ebene und schaut die Leute auf Augenhöhe an. Und wir? Wir können uns dazu stellen und lauschen, was Jesus zu den Leuten sagt. Jesus spricht: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Nimmt dir jemand deinen Mantel, dann lass ihm auch noch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dann besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leiht ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten genannt sein. Denn auch er ist gütig den Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen. Gebt, und euch wird gegeben. Ein volles Maß schüttet man euch in den Schoß. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet. Ein radikaler Text, voller Aufforderungen. Segnen, nicht fluchen, sich schlagen lassen, verleihen und vieles, vieles mehr. Der Text strotzt voller guter Ratschläge und voller guter Aufforderungen. Doch wie ist dieser Text zu verstehen? Ist das überhaupt in unserem Alltag umsetzbar? Über die Bergpredigt denken schon viele Menschen jahrhundertelang nach. Und sie sind zu verschiedenen Interpretationen, verschiedenen Lösungen gekommen. Ich stelle euch drei mögliche Lösungen vor. Es gibt noch mehr, aber ich stelle euch drei vor. Und ihr könnt ja mal überlegen, welche dieser Lösungen ist euch am nächsten? Wie verstehst du den Text? Die erste Interpretation, die erste Möglichkeit. Diese Predigt von Jesus spiegelt unsere Fehler. Der Text gilt uns allen, alle, die Jesus hören und ihm nachfolgen wollen. Wir sollen uns danach richten in unserem täglichen Leben, aber wir merken immer wieder, dass wir dem nicht gerecht werden. Wir können den Text so spiegeln, also wir können unsere Handlungen in dem Text spiegeln und stellen wir fest, dass wir nicht immer Gottes Willen entsprechen. Wir brauchen die Gnade, Vergebung und Liebe Gottes. Die erste Möglichkeit sagt also, wir werden es nie ganz schaffen. Wir brauchen die Gnade Gottes. Die zweite Möglichkeit sieht das ganz anders. Die zweite Interpretation sagt, ja, wir können das umsetzen. Aber Es geht um die innere Haltung. Es kommt also auf den guten Willen an. Und aus dem Willen vieler Einzelner entsteht eine Kultur des guten Willens, eine Kultur des Friedens. Es fängt im ganz privaten, persönlichen Bereich, im Kleinen an und strahlt dann nach außen. Die zweite Variante hält es für möglich. Und auch die dritte Interpretation glaubt, ja, die Bergpredigt sollten wir umsetzen als Handlungsstrategie in unserem täglichen Leben. Aber nicht bloß im Kleinen, im Privaten, nein, ganz im Gegenteil, gleich in der ganzen Gesellschaft. Die Bergpredigt ist die einzige realistische Strategie, um Gewalt und Krieg sowohl im Privaten als auch in der Gesellschaft zu überwinden. Es ist die einzige Möglichkeit, Frieden zu leben. Welche der drei Möglichkeiten erscheint dir am ehesten sinnvoll? Was ist dein Verständnis von der Bergpredigt? Sind es vielleicht zwei zusammen oder sogar alle drei? Ich glaube, in allen dreien steckt was Gutes, aber alle drei haben auch ihre Probleme. Ich fange nochmal bei der Eins an. Jesus predigt als Spiegel unserer Fehler. Viel zu oft ist unsere Welt voller Missgunst, Hass und Gewalt. Vers 28 sagt, segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Böses tun, das könnte man hier auch übersetzen mit betet für die, die euch misshandeln. Viel zu oft begeben wir uns in Streitigkeiten. Und gerade wenn sich ein Konflikt zwischen zwei Menschen aufschaukelt, wird es ganz schnell ganz schwierig. Egal ob privat oder im Beruf. Wenn zwei Menschen sich gar nicht mehr verstehen, dann ist die Beziehung so richtig kaputt. Es schaukelt sich immer weiter auf und es gibt kaum noch eine Lösung. Trotz bester Bemühungen rutscht mal hier ein Halbsatz raus, mal da. Aber sogar wenn man nichts sagt, schweigen die Augen sprechen Bände. Es ist einfach nicht möglich, manchmal jedenfalls. Wir bemühen uns ja, aber so oft scheitern wir daran. Diese Interpretation stammt von Martin Luther. Und für ihn war das ganz zentral. Immer in der Bibel, an so vielen Stellen hat er das gesehen. Wir brauchen die Liebe, die Gerechtigkeit Gottes. Wir brauchen Gottes Gnade, denn wir werden Gott nicht gerecht. Umso mehr zeigt sich das, wenn wir in den Text reinschauen, um was für eine Feindesliebe es hier eigentlich geht. Hier ist nicht die Philia, also Philia ist das griechische Wort für die freundschaftliche Liebe. Das ist hier nicht gemeint, sondern es ist die Agape gemeint, die göttliche Liebe. Agape beschreibt im Griechischen, dass wir jemanden freundlich aufnehmen, ihn begrüßen und ihn sogar schützen, so wie Gott uns beschützt. Das mutet uns Jesus zu. Wir sollen unsere Feinde beschützen. Wir sollen sie freundlich aufnehmen und sogar begrüßen. Wir sollen uns über sie freuen. Wir sollen sie so lieben, so respektvoll behandeln, wie Gott sie behandelt. Aber ist das nicht sogar ein bisschen naiv? Müssen wir nicht manchmal einfach eingreifen und auf den Tisch hauen? Wenn jemand zum Beispiel in der Schule oder auf Arbeit gemobbt wird, dann müssen wir doch klare Positionen beziehen. Wir müssen uns oder die andere Person verteidigen. Anders geht es gar nicht. Wenn wir es nicht tun, wäre das Wegschauen, Probleme ignorieren. Im schlimmsten Fall müssen wir manchmal sogar Polizeigewalt einsetzen. Ohne die Polizei würden wir in Deutschland nicht sicher leben können. Martin Luther sagt an der Stelle, ja, genau, das stimmt. Und darin merken wir, wie sehr wir verstrickt und verknotet in der Sünde sind. Wir brauchen die Gnade Gottes. Egal, was wir tun, wenn wir wegschauen, sündigen wir. Wenn wir nicht wegschauen und aktiv werden, dann gelingt es uns oft auch nicht, diese Feindesliebe zu leben. Aber es geht darum, sich immer wieder an der Bergpredigt zu orientieren, immer wieder danach auszurichten und immer wieder zu fragen, ob es nicht doch noch eine andere Möglichkeit gibt. Ob wir nicht doch irgendwie auf Gewalt verzichten können und mindestens die Polizeigewalt in unserem Land so stark einschränken und unter bestimmte Regeln setzen, dass sie nicht missbraucht werden kann. Aber letztendlich bleibt die zweite Variante ein Ideal. Die Bergpredigt ist ein Ideal, nach dem wir uns ausrichten. Jesus Ratschläge sind fast schon utopisch. Wir können sie nicht immer im Alltag umsetzen. Wie war das noch in der zweiten Interpretation? Die zweite Interpretation hat gesagt, es geht. Es geht, wir können die Bergpredigt in unserem Leben umsetzen. In der zweiten Interpretation geht es um eine innere Haltung. Statt hassen, lieben. Es kommt auf den guten Willen an. Aus dem Willen, aus dem guten Tun vieler Einzelner entsteht eine Kultur des guten Willens. Eine Kultur des Friedens. Zuerst beginnt es im Kleinen, im Privaten. Und dann strahlt es nach außen in die ganze Welt. Eine Bewegung von innen nach außen. Zuerst im kleinen Kreis, im persönlichen Miteinander. Vielleicht hier in der Gemeinde? Naja, obwohl die ganze Gemeinde, da gibt es schon den einen oder anderen. Also vielleicht ist die ganze Gemeinde schon zu groß. Vielleicht der kleine Familienkreis und noch ein paar Freunde aus der Gemeinde dazu. Also abgemacht, wir versuchen es. Ich leihe dir, ohne etwas zurückzuerwarten. Ja, und wenn es jemand so richtig nötig hat und mir meinen Mantel klaut, ja, dann gebe ich ihm sogar noch mein Hemd dazu. Und wenn jemand aus meinem kleinen Gemeindekreis, aus meinem kleinen Freundeskreis mich verletzt, natürlich nur so aus Versehen, dann halte ich auch noch meine andere Backe hin. Ich tue das gerne, weil ich möchte eine Kultur des Friedens, eine Kultur der Feindesliebe leben. Eine Kultur, die sich dann immer weiter ausbreitet. Eigentlich ein schöner Gedanke. Friedrich Schleiermacher hat sich das im 19. Jahrhundert so gedacht. Er hat das aus dem Text herausgefunden. Wir beginnen bei mir, bei dir, im Einzelnen, im Persönlichen. Und dann strahlt es nach außen. Nur leider hat es diese Kulturrevolution niemals richtig gegeben. Im Gegenteil, die Arroganz einer besseren Kultur, damit ist Deutschland in andere Nationen hineingezogen und hat Kolonien unterworfen. Und Jesus sagt auch schnell, was das Problem daran ist. Wir haben unseren kleinen privaten Gemeindekreis, unseren kleinen familiären Kreis, schauen aber nicht nach außen. In Vers 32 sagt er, wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Autsch, da hat Jesus uns aber erwischt. Ganz oft versuchen wir, so im Kleinen zu denken. Da ist ja auch viel Gutes dran. Erstmal den privaten Bereich klären, erstmal auf sich selber schauen. Aber wir merken, auch das hat seine Grenzen. Es strahlt nicht so weit nach außen, wie wir es gerne hätten. Und unsere Gemeindeaktionen sind zwar gut, aber so anziehend für andere dann an manchen Stellen leider doch nicht. Und auch innerhalb der Gemeinde verletzen wir uns. Dann schauen wir also auf die dritte Interpretation. In der dritten Interpretation geht es darum, auch wieder, es ist möglich. Es ist eine Strategie, die Bergpredigt ist eine Strategie, die sich im täglichen Leben umsetzen lässt. Eine Strategie sowohl für den persönlichen als auch für die große Gesellschaft. Hier wird die große Gesellschaft gleich mit in den Blick genommen. Es ist die einzige Möglichkeit, wenn Gewalt und Krieg überwunden werden sollen. Es ist die einzige Möglichkeit, Frieden möglich zu machen. Mit Jesus dürfen wir nicht zu klein denken. Franz Alt hat sich das herausgefunden aus der Bergpredigt. Er sagt, mit der Bergpredigt kann man Politik machen. Wir dürfen nicht zu klein denken. Das war damals in einer Debatte um Atomwaffen. Es ging darum, ob Deutschland aufrüsten soll oder nicht. Es war eine sehr komplizierte politische Situation, in der Deutschland steckte. Auf Deutschland waren Atomwaffen gerichtet und Deutschland überlegte, aufzurüsten, damit der NATO-Doppelbeschluss war das, damit auf der anderen Seite Russland abrüstet. Das klingt ein bisschen paradox, war aber aus der politischen Sicht gar nicht so dumm gedacht. Denn wir müssen die Gegner an den Verhandlungstisch zwingen, indem wir mit unseren Atomwaffen drohen. Franz Alt hat gesagt, nein, das dürfen wir als Deutsche nicht tun. Das darf eigentlich keiner tun. Mit den Atomwaffen auf dieser Welt können wir uns mehrfach gegenseitig umbringen. Es ist einfach keine Option, noch nicht mal mit einer solchen Waffe zu drohen. Selbst der kleinste nukleare Anschlag ist so verheerend, dass wir das nicht tun dürfen. Er wollte mit der Bergpredigt Politik machen. Letztendlich hat die Strategie des NATO-Doppelbeschlusses doch irgendwie funktioniert. Sie setzte darauf, dass Russland schon irgendwann abrüsten werden muss. Es hat funktioniert, aber es war ein Spiel mit dem Feuer. Und letztendlich hatte Franz Alt doch irgendwie recht. Er hat nämlich gesagt, wir können nur gemeinsam mit unseren Feinden überleben. Kommt es zu einem nuklearen Anschlag, ist alles vorbei. Wir müssen gemeinsam mit unseren Feinden leben. Wir müssen lernen, mit unseren Feinden zu leben. Wenn alle Menschen vernünftig handeln würden, wenn wir uns alle nach der Bergpredigt richten würden, dann wäre Weltfrieden wirklich möglich. Wenn wir zumindest auf Rache verzichten könnten. Geht es jetzt nun darum, dass zwei zerstrittene Arbeitskollegen beste Freunde werden? Schwierig. Geht es darum, dass zwei Geschiedene wieder zu einem harmonischen Ehepaar werden? Noch schwieriger. Nein, darum geht es nicht. Es geht um keine Entfeindungsliebe. Es geht nicht darum, aus Feinden Freunde zu machen. Die Feinde bleiben Feinde. Aber es geht um einen respektvollen Ton, um ein mitmenschliches Reden miteinander, damit beide Feinde überleben können. Es geht darum, sich gegenseitig leben zu lassen. Doch wenn wir jetzt wieder in die Weltpolitik schauen, merken wir, So ganz will es uns immer noch nicht gelingen. Ja, ich glaube wirklich, wenn alle der Bergpredigt folgen würden, könnte Weltfrieden sein. Aber die Nachrichten zeigen uns, dass es gerade nicht so einfach ist. Und auch im Kleinen, die Streitigkeiten umgehen, miteinander im Arbeitsleben und in Beziehungen Frieden leben, ist schwer. Es ist schwere, schwere Arbeit. Jedes böse Wort richten wir auch gegen Gott. Jesus ist selbst am Kreuz gestorben. Seine Liebe ging so weit, seine Agape ging so weit, dass er am Kreuz gestorben ist. Er hat das kalte Schweigen, die feindseligen Blicke, die verletzenden Worte ausgehalten. Jesus hat sie selbst ertragen. Und er ist für die Feindschaft zwischen Gott und Mensch gestorben. Durch seinen Tod hat er den Tod, den unsere Feindschaft auslöst, überwunden. Aus dieser Gnade heraus wollen wir leben. Und da merken wir, alle drei Interpretationen haben etwas Gutes. Luther hat recht, wenn er sagt, wir brauchen die Gnade Gottes. Wir müssen lernen, mit unseren Feinden gemeinsam zu leben, sie zu begrüßen, sie anzunehmen und sie im Notfall sogar zu beschützen. Wir wollen diese Feindesliebe üben, nie ganz perfekt, aber immer ein Stück. Nicht jeder einzeln, nicht im Kleinen anfangen, sondern als große, ganze Bewegung, die wir uns um Jesus herum versammelt haben. Damit eine Kultur des Friedens entsteht. Dafür brauchen wir eine innere Haltung, die sich immer wieder nach Gott ausrichtet. Dann breitet sich eine Kultur des Friedens aus. Eine Kultur, ja, der Feindesliebe. Eine Kultur, in der Gottes Frieden regiert und sich immer weiter ausbreitet. Amen.
Wenn du an Feinde denkst, wen hast du da vor Augen? In dir. Wo ist dein Feind? Kannst du ihn lieben? Ihn begrüßen, ihn aufnehmen. Gott hat das getan mit dir und mit mir. Er, wir haben es gehört, ist in Jesus Christus in diese Welt gekommen, ist ans Kreuz gegangen und hat sich aufgeopfert, als wir noch Feinde waren. Seine Liebe, diese Agape, ist das, was von der her wir leben können und die unser Leben bestimmen kann. Und davon wollen wir jetzt singen miteinander. Es gibt diese bedingungslose Liebe, so heißt dieses Lied. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und so weiter. Nie vergeht, Anker in der Zeit.